Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grünfunk Düsseldorf. Heute geht es in die Verkehrspolitik. Wir sprechen mit Mirja Cordes, Sprecherin der Grünen Ratsfraktion im Ordnungs- und Verkehrsausschuss und ehemalige Sprecherin des Grünen Kreisverbandes hier in Düsseldorf.
Ja, wir sprechen heute mit Mirja. Hallo Mirja, Stefan, hallo.
Hallo.
Hallo Mirja, hallo Patricia.
Genau, Mirja, du warst lange Zeit Sprecherin des Kreisverbands Düsseldorf, der Grünen. Du bist heute Ratsfrau der Ratsfraktion, du bist verkehrspolitische Sprecherin und dein Schwerpunkt ist unter anderem Mobilitätspolitik, im Wesentlichen in Düsseldorf vermutlich.
Ja, genau. Also die ganzen Mobilitätsthemen in Düsseldorf, die haben mich eigentlich auch schon in meiner Zeit als Sprecherin eben des KV in den, wie waren es, 5, 6 Jahren mal sehr beschäftigt. Wir hatten ja auch mal eine Rad-AG vor Corona. Eigentlich hat die sich regelmäßig getroffen. Es wurde ja auch neu belebt, unsere AG Mobilität. Aber eben damals in der AG Radverkehr war ich auch schon aktiv. Also die Themen begleiten mich jetzt durchaus schon länger als meine Zeit im Stadtrat, aber ja, umso mehr hat mich natürlich gefreut, dass ich das Thema dann auch im Stadtrat übernehmen durfte und jetzt offiziell verkehrspolitische Sprecherin auch bin der Fraktion, eben dann auch im Ordnungs- und Verkehrsausschuss, im Aufsichtsrat der Rheinbahn auch nicht unwichtig, ÖPNV natürlich. Wobei, wie gesagt, so ein bisschen mein Schwerpunktthema oder sagen wir mal das Thema, was mir wahrscheinlich irgendwie so doch schon am längsten und am meisten am Herzen liegt, ist irgendwie einfach das Thema Radverkehr. Ich habe ja auch länger in den Niederlanden gelebt und ja, einfach, aber auch sogar schon davor, ich war schon als Jugendliche immer auf Fahrraddemos und so Geschichten. Also das ist wahrscheinlich das Thema, was mir wirklich am nächsten ist. Aber wie gesagt, hier gerade für Düsseldorf als Pendlerstadt ist natürlich auch der ÖPNV echt zentral. Ja, wenn wir die Mobilitätswende schaffen wollen, dann brauchen wir wesentlich leistungsstärkeren ÖPNV als im Moment. Das versuchen wir ja auch voranzutreiben. Aber ja, also das sind eigentlich so im Wesentlichen die Schwerpunkte, würde ich sagen, Radverkehr und ÖPNV und natürlich alles, was da dann noch so dranhängt. Aber damit haben wir auch genug zu tun.
Bedeutet aber gleichzeitig, dass die im Moment noch am stärksten im Verkehr sind, da etwas zurücktreten müssen und das sind natürlich die Autofahrer.
Ja, ich finde es auch immer lustig, wenn in solchen Diskussionen, sei es im Ausschuss oder wenn man da auch mal so dann mit politischen Mitbewerbern drüber diskutiert oder vielleicht auch mal so privat immer gesagt wird, ja, aber wenn jetzt mal irgendwo ein Radweg gebaut wird, wir dürfen ja jetzt nicht ein Verkehrsmittel bevorzugen vor allen anderen. Dann denke ich immer, wir bevorzugen die ganze Zeit ein Verkehrsmittel. Die ganze Zeit. Und zwar mit allem. Mit personellen Ressourcen, mit Planungen, mit Geld, mit Abstellplätzen. Ja, mit allem. Und das ist nicht das Fahrrad. Wir wissen alle, was es ist. Ja.
Dein Stadtratskollege Dietmar Wolf hat ja damals so schön gesagt, dass die meisten Straßen hier in Düsseldorf ja dreispurig sind, nur auf der einen Spur stehen Autos halt permanent, also da, wo die Parkstreifen sind. Die zählt man ja nicht dazu. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass immer eine komplette Autobreite zusätzlich noch irgendwo da steht. Aber das ist ja genau jetzt auch die Konfliktlinie in der Stadt, wo es, glaube ich, gerade am meisten schlechte Stimmung gibt.
Ja, was heißt schlechte Stimmung? Wir haben jetzt ja das Parkraummanagement-Konzept beschlossen. Das ist ja jetzt durch das Thema. Aber ja, es sind viele Diskussionen vorausgegangen. Wobei man auch sagen muss, das beschäftigt jetzt nicht nur uns in Düsseldorf. Ne? Das ist ein Riesenthema, selbst in Kleinstädten schon, aber vor allem natürlich in den Großstädten. Der Deutsche Städtetag hat dazu Stellung genommen, auch völlig, also außer Frage. Ja? Der städtische Raum kann so nicht mitwachsen. Die Zulassungszahlen für Autos gehen nach wie vor in die Höhe. Und der städtische Raum ist nun mal begrenzt. Wir können jeden Quadratmeter nur einmal nutzen. Und wenn man sich dann überlegt, dass so ein Auto im Schnitt an die 23 Stunden am Tag steht, das ist einfach, wenn man da einmal vernünftig drüber das nachdenkt,
verrückt, ja.
Dann ja, es ist einfach verrückt und uns wird immer Ideologie vorgeworfen. Aber nein, wenn man diese ganzen Themen, das gilt übrigens auch für Tempolimits, für alles, wenn man das mal wirklich vernünftig und ideologiefrei betrachten würde, dann gibt es nur eine Lösung. Ja? Es ist ideologisch, das nicht einzusehen.
Parkraummanagement, also, kannst du noch mal kurz umreißen, was das denn alles beinhaltet in Düsseldorf, was da jetzt auch beschlossen wurde, wann es in Kraft treten soll oder schon in Kraft getreten ist?
Natürlich richteten sich eigentlich alle Fragen vor allem darauf, wie teuer wird denn jetzt das Parken in Düsseldorf? Ja, sowohl für Besucherinnen und Besucher als sogenannte Kurzzeitparken, als eben auch das Anwohnerparken. Man muss aber sagen, natürlich muss man das Ganze auch ein bisschen größer denken. Das ist ja schon berechtigt. Wir werden auf absehbare Zeit immer noch Autos in der Stadt haben. Übrigens auch, das ist nochmal ein anderes Thema, aber auch wenn wir es schaffen, mehr und mehr Autos elektrisch zu bewegen, dann müssen diese Autos trotzdem irgendwo stehen. Das ist ja ein Fakt und mit dem müssen wir auch umgehen. Und das müssen wir ja auch irgendwie steuern als Politik. Da bin ich ja durchaus auch dabei. Und das ist eben auch Teil dieses Parkraummanagement-Konzepts, dass wir sagen, okay, was wollen wir erreichen? erreichen und wie wollen wir das erreichen? Also welche Schritte wollen wir dazu gehen? Und da ist erstmal die Hauptzielsetzung, dass wir das Parken verlagern vom öffentlichen in den privaten Raum. Ja? Weil es gibt auch private Parkflächen durchaus mehr, als sie auch jetzt genutzt werden. Ja?
Also zum Beispiel weg von der Straße.
Es gibt ja auch Menschen, die einen Stellplatz haben. Aber klar, das ist nicht genug, das ist völlig klar. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Parkhäuser zum Beispiel. Aber es gibt ja auch Parkflächen von Dritten, seines Firmen zum Beispiel oder andere Einrichtungen, die vielleicht gerade zu Zeiten zu den Anwohnerinnen und Anwohnern, die Parkplätze gebrauchen könnten, nämlich nachts leer stehen oder am Wochenende. Da wollen wir natürlich auch Synergieeffekte erzielen. Das könnte meiner Meinung nach auch noch ein bisschen schneller vorangehen. Ich verstehe eigentlich nicht so ganz, warum man das so in Zeiten der Digitalisierung nicht besser hinkriegt, aber wir sind da dran. Das ist ein Baustein des Ganzen, aber natürlich ein Baustein sind auch höhere Parkgebühren. Da kommen wir auch nicht umhin. Das merkt man auch schon daran, dass sich andere Städte genau die gleichen Fragen stellen. Und das haben wir ja jetzt auch beschlossen. Wir werden die Parkgebühren sowohl fürs Kurzzeitparken als auch fürs Anwohnerparken erhöhen. Ja, auch deutlich erhöhen. Wir haben das in ein Zonenmodell eingeteilt, ja, weil dann auch wir sagen, worum geht es uns? Es geht uns um die Nutzung des öffentlichen Raumes, ja, um die Aufteilung des öffentlichen Raumes und der ist nun mal in der Innenstadt knapper als in den Randbezirken. Darum wird es auch drei Zonen geben, eben einmal den Kern der Innenstadt, also Altstadt, Karlstadt, so wirklich dieser ganz kleine Innenstadtkern und dann die Bezirke darum hin, Pempelfort, Teile von Golzheim und Derendorf, Flingern, Bilk, Unterbilk, Friedrichstadt und so weiter. Das wäre dann die Zone 2 und die Zone 3 ist quasi alles, was noch da dann weiter draußen liegt und diese Zonen werden gelten sowohl fürs Kurzzeitparken als auch fürs Anwohnerparken. Und was auch natürlich auch ganz wichtig ist, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das auch sozial gestalten, weil natürlich das Argument ist, was man immer bekommt, ja, dann wird es für alle so teuer. Es wird also eine Ermäßigung geben für Düsselpass-Inhaberinnen und Inhaber und für Menschen, die Wohngeld beziehen. Die werden nur 25% des Preises zahlen, also einen Rabatt von 75% quasi bekommen.
Aber der Preis pro Auto ist gleich, egal ob das ein Smart oder ein 12-Tonnen-SUV ist.
Das ist so. Ich mache da kein Geheimnis draus. Wir hätten uns auch ein anderes Modell vorstellen können. Weil eben, wenn man sagt, ne, es geht um Nutzung des öffentlichen Raumes, warum soll dann jemand mit einem kleinen Auto genauso viel bezahlen wie jemand mit einem großen Auto? Das ist auch richtig. Das klingt vielleicht erstmal einfacher, als man denkt, aber es gibt da zum Beispiel das sogenannte Freiburger Modell. Ja, Freiburg im Breisgau war ja die erste Stadt, die das überhaupt eingeführt hat. Und die hatten sich ein Modell überlegt, was eigentlich, finde ich, auch wirklich ziemlich überzeugend ist, die nämlich Länge, Breite und sogar die Höhe auch mit einbezogen haben, weil man natürlich auch einfach Sichtraum zuparkt mit so einem riesigen Auto. Allerdings ist es jetzt am Ende halt so, dass selbst Freiburg dieses eigene Modell gar nicht anwendet, weil das wohl so noch nicht umzusetzen ist. Freiburg hat jetzt ein Modell rein nach Länge. Da bekommt man dann das Argument, dann zahlt jemand mit so einer typischen Familienkutsche, was weiß ich, ein Passat-Kombi oder so, zahlt dann mehr als jemand mit so einem flotten Sportwagen. Das bringt dann auch wieder Leute auf die Palme. Man kann wahrscheinlich das perfekte Modell einfach so noch nicht realisieren. Am gerechtesten wäre es wahrscheinlich wirklich, man würde das nach Autotypen einteilen. Aber so wahnsinnig viele Autotypen gibt es ja dann auch nicht. Wie auch immer. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, auch mit dem Kooperationspartner. Klar, es war ja auch schwer genug, da überhaupt zu einer Einigung zu kommen. Und ich glaube, so jetzt auch mit der sozialen Komponente da drin, ist das ein Modell, was wir auch wirklich sehr gut so vertreten können.
Eine Begrenzung pro Haushalt gibt es auch nicht. Im Grunde können irgendwie 3-Personen-Haushalt auch 3-4 Autos anmelden.
Ja, weil das, aber die müssen dann für jedes Auto auch bezahlen natürlich.
Genau, aber ja. Wäre das nicht auch noch eine sinnvolle Maßnahme zu sagen, irgendwie das erste Auto vielleicht vergünstigt und ab dem zweiten Auto, also dass man da auch Anreize schafft.
Wie bei der Hundesteuer.
Ja, genau. Und das ist ja auch relativ einfach vielleicht umzusetzen sogar. Ne?
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, wir hätten uns da noch andere Modelle auch vorstellen können. Und das Konzept ist ja vielleicht auch noch nicht in seiner letzten Version angekommen. Nicht? Wir sind eine der ersten Städte, die das ja überhaupt macht in Deutschland. Also zumindest auch eine der ersten Großstädte. Wie gesagt, Freiburg gibt es schon. Andere Städte werden es jetzt auch einführen. Fragen übrigens bei uns nach, wie habt ihr das denn gemacht und wie viel Geld und so. Aber das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Das ist jetzt erstmal das, womit wir sagen, wir fangen damit jetzt mal an, evaluieren das natürlich auch und schauen, ja, wie sich das entwickelt. Und dann wird man sehen, wie man das Modell vielleicht in Zukunft auch noch anpassen kann.
Aber das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt. Wie weit seid ihr da wirklich im aktiven Austausch mit anderen Städten, zumindest auf Landesebene oder so? Du sagst ja, es sind ja gerade alle dabei, sich da irgendwelche Konzepte auszudenken und es würde ja Sinn machen, dass dann nicht jeder sein Rad neu erfindet. Also auch wenn das sicher dann viele Ideen bringt, aber wie weit tauscht ihr euch da aus?
Ja, also das ist tatsächlich gar nicht so weit fortgeschritten, weil du hast natürlich völlig recht, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. man würde ja eigentlich denken, jetzt wo sich alle Städte irgendwie damit befassen müssen, dass da noch ein engerer Austausch stattfindet, auch zum Beispiel unter Städten, wo irgendwie die Grünen an der Regierung beteiligt sind. Das ist leider nicht ganz so viel passiert, muss man sagen. Aber wir haben mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Mobilität und Verkehr der Grünen, also auf Bundesebene, einen Themenabend zu dem Thema organisiert. Also ich bin da Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Mobilität und Verkehr und habe eben diesen Themenabend auch mitorganisiert. Da war das tatsächlich ein sehr interessanter Austausch. Da waren eben dann Städte aus ganz Deutschland dabei, die auch zum Beispiel auch verschiedene Modelle diskutiert haben, was wir eben auch hatten, das Thema, ne? Welche Einteilung macht man? Es gibt auch Städte durchaus, ich glaube auch gar nicht so kleine, ich glaube Karlsruhe, die das komplett einheitlich haben, also die zum Beispiel gar keine Zonen dann auch haben, keine geografischen Zonen, sondern wo das dann wirklich ein Preis für alle Lagen innerhalb der Stadt und so weiter. Also das war sehr interessant und jetzt merken wir aber schon, dass wir gefragt werden, also auch ich wurde schon angeschrieben von anderen Städten, wie habt ihr das gemacht? So, also ich glaube auch so diese Idee eines ganzen Konzepts, ne, das ist eben, ja, natürlich sind die Gebühren ein Baustein, aber es geht eben einher mit anderen Maßnahmen, dass das schon was ist, was andere Kommunen auch sehr interessant finden.
Mhm. Alleine von Gebühren wird ja der Raum noch nicht anders verteilt. Also dadurch gewinnen wir ja, wie Stefan vorhin meinte, noch nicht den Parkstreifen dazu, den man gut irgendwie zu einem geschützten Radweg umfunktionieren könnte. Gibt es da noch Ideen, also wie das dann fortgeführt wird und wie es wirklich irgendwie zu einer Umverteilung von dem Raum auch in der Stadt führt?
Naja, wir schaffen ja auch andere Angebote. Ne? Also einmal dieses ganze Thema Parkflächen verlagern in den privaten Raum, soweit, da müssen wir natürlich auch vorankommen. Aber wir schaffen ja auch Angebote, Alternativen zum privaten PKW. Ne? Weil das muss man letztendlich. Letztendlich muss es möglich sein, in Düsseldorf noch viel besser mobil zu sein, ohne ein eigenes Auto. Und da ist zum Beispiel ein wichtiges Element, sind die Mobilitätsstationen, von denen es jetzt ja schon ein paar gibt, vor allem im Stadtbezirk 3 bisher. Jetzt in diesem und dann im nächsten Jahr, aber auch vor allem werden wir die großflächige ausbauen im Stadtbezirk 1 auch.
Ganz kurz, was ist eine Mobilitätsstation?
Ja, genau. Das sind Stationen, an denen eben verschiedene Verkehrsmittel ja eben stationiert sind sozusagen, da einen Platz haben. Das sind eben halt auch Carsharing-Autos zum Beispiel. Ja, und das, glaube ich, das wird eine ganz wichtige Alternative werden, weil ohne Auto es manchmal eben nicht geht, sei es um was zu transportieren oder wie auch immer. Wobei an diesen Mobilitätsstationen es zum Beispiel auch Lastenräder gibt. Auch das kann ja schon eine Alternative sein. Es muss ja vielleicht gar nicht immer ein Auto sein, sondern vielleicht hilft mir auch schon ein Lastenrad. Das kann ich dann da zum Beispiel ausleihen. Ich kann aber auch einen überdachten und abschließbaren Fahrradstellplatz mieten, was auch für viele interessant ist, die sich jetzt zum Beispiel ein E-Bike kaufen oder so, um zur Arbeit zu pendeln, das aber im Keller nicht unterstellen können oder das einfach schlicht und einfach die Kellertreppe nicht runtertragen können. Also die werden auch alle ein bisschen, sie sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus auch, aber im Prinzip eben so ein Sharing-Angebot da zu machen und Platz zu schaffen, auch für Fahrräder, für E-Bikes, aber auch für Mikromobilität, das ist das Ziel und das muss natürlich, damit das Sinn ergibt, auch ja, müssen wir da irgendwie auch ein relativ flächendeckendes Netz schaffen in Düsseldorf oder zumindest, sagen wir mal, in den dichter besiedelten Stadtbezirken muss es natürlich auch einigermaßen nah verfügbar sein, so ein Angebot. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, dabei. Im Stadtbezirk 3 gibt es schon die ersten, die auch sehr gut angenommen wurden und jetzt folgen so nach und nach andere Stadtteile.
Gut, jetzt haben wir das Auto, wenn auch teurer, aber wir haben es geparkt. Aber auch wenn jetzt im Moment die Trockenzeit wieder begonnen hat, das Fahrrad ist ja immer noch nicht das Verkehrsmittel fürs ganze Jahr in diesen Breiten. Kommen wir mal zur Bahn. Du bist mit Norbert zusammen im Aufsichtsrat der Rheinbahn.
Ja.
Welchen Einfluss habt ihr da oder was wird sich da verändern?
Naja, es ist natürlich so, dass jetzt der Ausbau der Schieneninfrastruktur nicht so schnell zu machen ist, wie eigentlich der Radwegebau sein sollte.
Aber hoffentlich schneller als 2070.
Nochmal ein anderes Thema, aber genau, der Deutschlandtakt, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber auch hier vor Ort, das dauert natürlich, wenn man sich jetzt mal anschaut, die U81, die Baustelle, die war jetzt ja auch ein paar Mal relativ prominent in den Medien, aber da haben wir noch das ganze Thema Rheinquerung, perspektivisch wird die ja rüberführen Richtung Neuss und da eine wichtige Ost-West-Tangente schaffen, aber ehe sowas mal steht, das dauert leider seine Zeit. Da muss man auch sagen, ja, da ist natürlich auch nicht früh genug investiert worden. Und ja, es war einfach lange alles aufs Auto ausgerichtet und diese alternativen Mobilitätsformen standen gar nicht so auf der Agenda. Das müssen wir jetzt nachholen und da bräuchten wir eigentlich sicherlich auch noch mehr Tempo. Ne? Also jetzt stand es ja auch gerade wieder in der Zeitung, da verschiebt sich jetzt auch der erste Bauabschnitt, das sollte eigentlich zur EM fertig sein, schaffen wir jetzt auch nicht. Ja, also man braucht da schon einen langen Atem und auch eine relativ hohe Frustrationsschwelle manchmal, das ist schon so. Aber natürlich, wir haben immer noch dieses Ziel, ja, U81, auch an anderen Stellen wollen wir das Netz eigentlich noch erweitern. Aber es wäre uns ja auch schon mit einer Taktverdichtung geholfen. Ne? Dazu brauchen wir natürlich mehr Fahrzeuge, die sind bestellt, die werden jetzt alle so nach und nach auch eintreffen. Dann können wir hoffentlich auf ein paar Linien auch eine Taktverdichtung noch einsetzen.
Auch in die Nacht rein, auch in der Woche in die Nacht rein? Oder ist das zumindest mit Abruf angeboten? Gibt es da alternative Ideen?
Das wäre ja nochmal ein anderes Thema, dieses On-Demand-Thema. Das ist ja, wäre dann ja nicht schwierig. Das
geht dann nur mit dem Bus, klar.
Genau, das gibt es ja bereits auch in den, ja, in den östlichen Bezirken, so Gerresheim, Fennhausen und so weiter, hat die Rheinbahn-on-Demand-Angebot jetzt, was auch schon ganz gut anläuft, das ist aber auch wirklich noch ziemlich neu. Da muss man auch mal schauen, wie sich das etabliert. Das ist natürlich besonders interessant für die Bezirke, die jetzt nicht so gut angebunden sind. Wenn ich jetzt schon irgendwo wohne, wo die Straßenbahn schon bis tief in die Nacht fährt am Wochenende, dann brauche ich da wahrscheinlich nicht unbedingt ein zusätzliches On-Demand-Angebot. Aber wie gesagt, für die Außenbezirke kann das vielleicht durchaus auch eine Alternative sein. Und was man natürlich auch gucken muss, nochmal Stichwort Pendlerinnen, Pendlerstadt, weil das müssen wir natürlich in Düsseldorf immer mitdenken. Ne? Die Menschen müssen auch alle irgendwie hier in die Stadt zu uns kommen und eben pendeln, schlicht und einfach, einigermaßen komfortabel hoffentlich. Und dazu muss man natürlich auch Dinge überlegen wie Schnellbuslinien, ja, die relativ einfach umsetzbar sind, wo man eben nicht erst eine komplette Schiene bauen muss. Aber auch sowas muss natürlich dann attraktiv sein. Wenn der Bus mit im Stau steht, will das auch keiner. Ja? Also ja, da haben wir schon noch einiges vor uns.
Ich glaube, unser Oberbürgermeister ist angetreten, mal mit dem Wahlversprechen Deutschlands radfreundlichste Stadt zu werden mit Düsseldorf. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ich weiß, also ich bin jetzt selber Düsseldorferin, lebe Stadtmitte. Ich erlebe, dass sich in den letzten Jahren, auch gerade seit wir mit einer Regierung sind, sich sehr viel getan hat. Es gibt viel mehr Radwege als vorher, aber vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, gerne. Also auf jeden Fall. Das Ziel war, eine der fahrradfreundlichsten Großstädte Deutschlands zu werden tatsächlich bis 2025. Wenn man da mal in den Kalender schaut, das ist nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Ja, es hat sich einiges getan, aber man muss ehrlicherweise sagen, wir können damit als Grüne eigentlich nicht zufrieden sein. Das haben wir auch so ja jetzt an verschiedenen Stellen deutlich gemacht. Da tut sich einfach noch nicht genug. Es geht nicht schnell genug vorwärts. Wir schaffen so keine Radinfrastruktur, die Leute auch ermutigt, aufs Fahrrad zu steigen. Ja, und ob die dann das ganze Jahr fahren oder im Sommer, davon rede ich dann mal noch gar nicht. Aber einfach eben so auch unter idealen äußeren Bedingungen überhaupt sich für das Fahrrad zu entscheiden, das muss man schon im Moment wirklich sehr wollen und auch bereit sein.
Auch mit dem Risiko zu leben.
Ja, oder ja. Genau. Also das muss man, da muss man, glaube ich, sich relativ sicher fühlen auf dem Fahrrad, um das zu tun. Und das Ziel ist eigentlich eben, dass wir noch viel mehr Menschen auch ermöglichen überhaupt, weil eigentlich Düsseldorf, gerade die Innenstadtbezirke, ja natürlich eigentlich ideal geeignet wären, um sich mit dem Fahrrad fortzubewegen. Ja. Wir haben da kaum Steigungen, es sind alles keine weiten Distanzen, das wäre ideal. Aber wenn ich ständig wieder irgendwo dann da auf dem Fahrradweg unterwegs bin, der im Nichts endet, oder auch das Fahrrad zum Beispiel an meinem Zielort nicht loswerde, dann wird das nicht passieren und da müssen wir uns nichts vormachen.
Woran liegt es, dass das Tempo nicht so ist, wie wir uns wünschen? Oder was müsste passieren, dass das Tempo an der Stelle erhöht wird?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich sind da auch immer politische Diskussionen, die geführt werden müssen. Aber im Moment hapert es auch an der Umsetzung, das muss man schon sagen. Also es sind viele Maßnahmen, auch über die wir jetzt schon lange reden. Und gut, im Moment hilft es natürlich auch nicht. Ja, es ist in aller Munde Fachkräftemangel, was ich meine, findet schon kein Handwerker, wie auch immer. Das ist natürlich auch in der Baubranche nicht anders, aber das kann keine Ausrede mehr sein. Anderswo wird auch gebaut und wenn wir dieses Ziel Mobilitätswende haben und das haben wir für Düsseldorf, dann muss davon gerade in der Innenstadt der Radverkehr ein wichtiger Baustein werden.
Das klingt nach einer Menge Arbeit, aber es ist trotzdem nicht dein einziger Bereich. Du bist noch im Sportausschuss.
Das ist richtig, genau. Ich bin noch im Sportausschuss und im Aufsichtsrat der D-Life auch, also die städtische Sport- und Eventagentur und im Aufsichtsrat der Bädergesellschaft. Auch Themen, die ich sehr spannend finde, auch Themen, die viel und heftig diskutiert wurden, auch im Stadtrat, ne? Das ganze Thema Bäderöffnungen, Schwimmkurse und so weiter. Ja, ich bin überzeugt, dass wir da in Düsseldorf auch schon ein sehr, sehr gutes Angebot haben, aber auch da können wir natürlich, können wir noch besser werden und sind da ja auch jetzt in Diskussionen, wie es dann nächstes Jahr weitergeht.
Genau, jetzt wissen wir ja, dass du auch eine Zeit lang in den Niederlanden gelebt hast und da ja auch politisch aktiv warst. Gibt es Dinge, jetzt vielleicht dann doch nochmal zurück auch wieder zur Mobilität, die wir uns von Niederländern abgucken können, die dort besonders gut laufen in Bezug auf Städte, Radverkehr?
Ich würde sagen, ja, ganz viel, auf jeden Fall. Es wird ja auch gerne zitiert, so Niederlande so als Radland, wobei man sagen muss, dass das auch nicht immer so war, ne? Sondern, und das ist jetzt auch noch klar, haben die ein paar Jahrzehnte in dem Sinne Vorsprung, aber auch dort war das nicht von Anfang an so. Also wenn man sich teilweise alte Bilder anschaut von niederländischen Städten, da wurde auch dem Auto unheimlich viel Platz eingeräumt. Also, aber das, da hat man halt sich irgendwann mal entschieden, übrigens auch, weil man einfach eine sichere Infrastruktur für eine menschenfreundliche Mobilität erschaffen wollte. Und da eignet sich einfach das Fahrrad unheimlich gut. Und wenn man sich jetzt niederländische Städte mal anschaut, wie die, ja, einfach wie dort der öffentliche Raum auch eingerichtet ist, man kann das gar nicht vergleichen. Also auch so, wenn ich persönlich überlege, wenn ich in den Niederlanden zu Besuch bin, ich bin da ja noch oft und ich fahre dann irgendwie mit Freunden in die Stadt, mit dem Rad natürlich. Ich komme schon total entspannt in der Stadt an, ja, weil ich einfach einen Radweg habe, der breit genug ist, dass man da zu zweit nebeneinander fahren kann und man kann sich unterhalten. Es kann trotzdem noch jemand überholen. In der Innenstadt finde ich eine sichere Fahrradgarage vor. Da steht sogar noch eine Luftpumpe und ein bisschen Werkzeug, wenn es nötig ist. Ja, da kann ich mein Fahrrad abschließen und bin mitten in der Innenstadt. Hier freue ich mich, wenn ich die Innenstadt unfallfrei erreiche, ja, bin total gestresst, habe mich schon wieder irgendwie über, was weiß ich, wahrscheinlich 3 Autofahrer aufgeregt, die mich beinahe vom Fahrrad geholt hätten und finde dann wahrscheinlich noch nicht mal einen freien Fahrradständer oder eine Laterne. Ja, so, und das ist schon was eben, wir haben drüber gesprochen, da wir werden nicht von heute auf morgen Amsterdam oder Utrecht, das muss ja auch gar nicht sein, aber Schritte in die Richtung, die müssen wir wirklich jetzt angehen. Sonst, ja, sonst wird sich hier nichts verändern. Und was man, glaube ich, auch noch lernen kann, ist oft so diese Sorge, ja, dann sterben die Innenstädte. Das stimmt einfach nicht. Also in niederländischen Innenstädten ist so viel los. Klar gibt es da auch ein paar leerstehende Ladenlokale, aber die gibt es hier auch. Ja, und da ist irgendwie Leben, da ist auch Leben auf der Straße, weil man die Straße einfach ganz anders nutzen kann.
Also mir fällt auch mal auf, wenn ich mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahre, kaufe ich mehr oder bin in mehr Läden zumindest, weil du ja überall halten kannst, als wenn du wieder schnell zu deinem Auto musst, wo gerade die Packscheibe abläuft.
Ja, dazu gibt es auch diverse Studien, aber da sind wieder bei dem Thema von vorhin, das will niemand hören. So, das ist einfach, das ist emotional, das ist so emotional besetzt und ja, und es ist natürlich auch, es ist eine wahnsinnig starke Gewohnheit auch einfach. Ne?
Ich finde es gerade in Düsseldorf halt aber verrückt, also weil es gibt ja hier ganz viele Orte, wenn man sich die Rheinuferpromenade anguckt, wenn man sich den Schadowplatz anguckt, wenn man da mal Bilder sieht von vor 15, 20 Jahren, das war ja auch komplett für Autos ausgerichtet, da ist man den Weg gegangen und hat das umgestellt. Das sind ja heute Flächen, die viel von Fußgängern genutzt werden, die im Grunde super viel für die Touristinnen in der Stadt auch machen. Und das finde ich so interessant, dass das trotzdem nicht reicht, also solche Riesenplätze, die ja so umgestaltet wurden, für Erkenntnisse zum Beispiel für eine Kö, ne, dass man da halt ja auch so Widerstände hat zu sagen, lass uns die doch auch autofrei machen und fußgängerfreundlicher, radfreundlicher.
Na ja, gut, bei der Rheinuferpromenade hatte man natürlich den Vorteil, man musste den Autofahrern in dem Sinne ja nicht wehtun. Ne? Die fahren jetzt halt einfach unter der Erde, die können dann nach wie vor fahren und oben ist es schön, das finden alle toll. Aber das Problem in Düsseldorf ist, glaube ich, dass wir jetzt an vielen Stellen einfach den Punkt erreicht haben, wo die Fläche aufhört. Also die ist ja, wie gesagt, nur einmal verfügbar und jetzt halt Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich möchte das eigentlich ungern so gegeneinander ausspielen, aber manchmal kommt man an den Punkt, dass man eben sagen kann, okay, wir haben jetzt hier nur diese Fläche und wir müssen jetzt entscheiden, Parkstreifen oder Fahrradweg.
Ja, trotz allem, finde ich, ist es eigentlich noch ein ganz optimistischer Blick in die Zukunft. Manches ist schwer vorzustellen, aber der Weg geht nur dahin und ich denke auch, also mit einer besseren Rheinbahn und mehr Radwegen werden wir das irgendwie schon hinkriegen.
Ich glaube, man muss auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ja, man muss, wenn jemand mal gerade bei so einem Wetter wie im Moment, ne, auf dem Fahrrad gesessen hat und hier einfach mal eben zum Beispiel am Rhein lang oder so, wir haben ja auch wirklich schöne Strecken, dann ist es ja, also das kann ja schlicht und einfach auch Spaß machen, ja, so unterwegs zu sein. Aber da muss ich noch einiges tun. Wir werden da dranbleiben, auch mit den Fraktionskolleginnen und Kollegen und ja, mal schauen. Vielleicht, wenn wir uns nochmal in 1-2 Jahren widersprechen oder zur nächsten Kommunalwahl, dann hoffe ich, dass wir schon echt ein paar Schritte weiter sind.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danken wir dir für das Interview.
Vielen Dank.
Ja, ich danke.
Heute enden wir ein wenig anders. Annette Klinke, grüne Ratsfrau und Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk 1, hat ein Anliegen an uns alle.
Um unsere Straßenbäume durch diesen drohenden Hitzesommer zu bekommen, brauchen wir die Mithilfe von allen. Natürlich hat das Gartenamt den Job, die Bäume zu gießen, aber ihr seht selber an kleinen jungen Bäumen, die schon gelbe Blätter bekommen, dass hier nicht genug gegossen werden kann. Tatsächlich braucht so ein Baum einmal in der Woche 60 Liter, das sind 6 Kannen Wasser, und je nachdem, wo man wohnt in der Etage, ist das natürlich eine Herausforderung. Doch diese 60 Liter braucht der Baum auf einmal, damit die Wurzeln angeregt werden, nach unten zu wachsen, dort, wo eben in der Regel auch den Sommer über noch mehr Wasser zu finden ist. Ich finde, der Einsatz lohnt sich für unsere Straßenbäume. Wir helfen jetzt Ihnen, aber grundsätzlich helfen Sie ja uns, das Stadtklima zu verbessern.
Eine Futux-Podcast-Produktion 2023.